Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Hallo, schön, dass Sie den Kompressor-Podcast hören, heute mit Massimo Majo. Es ist jetzt schon fast ein halbes Jahr her, dass in den USA die schwarze Rettungssanitäterin Breonna Taylor erschossen worden ist in ihrer Wohnung von weißen Polizisten. Das ist ein Fall, der erstmal kaum Wellen geschlagen hat damals, aber im Zuge der Black Lives Matter-Proteste ist er wieder präsent geworden und es gibt zahlreiche Diskussionen darum, denn die Polizei war in Zivil, die hat sich nicht als solche zu erkennen gegeben, hat die Wohnung ziemlich brutal mit einem Rambock gestürmt, woraufhin dann der Freund von Breonna Taylor einen Polizisten ins Bein geschossen hat, weil er ihn für einen Einbrecher gehalten hat. Daraufhin hat die Polizei dann gleich mit 8 Schüssen Breonna Taylor erschossen. Das war im März und jetzt geht der Fall nochmal um die Welt auf eine ganz eigene Weise, wenn man so will. Zum Beispiel ist Breonna Taylor jetzt gemalt auf dem Cover des Modemagazins Vanity Fair zu sehen. Über diese besondere mediale Aufarbeitung dieses Falls und die Auswirkungen dieser Aufarbeitung und Auseinandersetzung habe ich gesprochen mit dem Kulturjournalisten Malcolm Mohanbe.
Also neben dem bereits von dir erwähnten Cover auf der kommenden Ausgabe des großen Modemagazins Vanity Fair war Breonna Taylor auch schon auf dem Cover des bekannten Lifestyle-Magazins O von Oprah Winfrey. Und das ist das allererste Mal, dass Oprah Winfrey nicht selber auf dem Cover ist, sondern sie hat diese Bühne Breonna Taylor überlassen. Es gibt noch andere große, ich sag jetzt mal, Symbolerfolge. Der Fall von Breonna Taylor wurde zum Beispiel von einigen Showbusiness-Größen nacherzählt, damit die Leute wissen, was passiert ist. Da waren unter anderem Alicia Keys und Cardi B dabei.
Do you know what happened to Breonna Taylor?
Do you know Breonna Taylor's story, her whole story?
Breonna Taylor's life mattered.
I want her family to know, and I want the state of Kentucky to know that we feel for it and we want justice.
We are dedicating this season to Breonna Taylor, who was murdered over 130 days ago.
Genau, da waren auch LeBron James jetzt dabei oder die Frauenmannschaft, die Frauenliga vom Basketball in den Vereinigten Staaten von Amerika, die WNBA. Und in einem kompletten Clip mit Alicia Keys sagt auch die Mutter Tamika Palmer, say her name, also sagt ihren Namen und so soll ihr Fall nicht in Vergessenheit geraten. Was jetzt so richtige Gesetzesänderungen betrifft, gibt es jetzt tatsächlich in Louisville das sogenannte Breonna's Law und seitdem dürfen Menschen, die in Zivil gekleidet sind, also Polizisten, nicht mehr wohnen. Wohnungsdurchsuchungen machen, ohne den Leuten vorher zu sagen, dass die Polizei kommt. Das heißt, hier wurden auch tatsächlich Regelungen verändert.
Ganz konkrete politische Auswirkungen. Dass Breonna Taylor jetzt auch noch auf dem Cover von Vanity Fair zu sehen ist, das ist auch eine ziemlich besondere mediale Auseinandersetzung, oder?
Genau, das Bild ist zunächst eine sehr schöne, anmutige Illustration von der bekannten Malerin Amy Sherald. Die hat auch ein sehr berühmtes Bild von Michelle Obama mal gemalt. Sie trägt so ein türkises Toga-Kleid. Und der Redakteur dieser speziellen Ausgabe des Vanity Fair Magazins ist der schwarze amerikanische Journalist Ta-Nehisi Coates. Und ihm war es total wichtig, die Stimmen so unverfälscht wie möglich einfach zu lassen und nicht so eigens journalistische formulierte Essays zu publizieren. Das beschreibt er so.
I thought at that moment, there really is nothing that I am going to say that is going to be more eloquent, that is going to be more expressive, that's going to be more illuminating or enlightening than the mother of this woman who just got killed.
Genau, er hat zum Beispiel mit der Mutter gesprochen von Breonna Taylor. Unverfälschte Stimmen von Betroffenen sind natürlich wichtig in dem Kontext, aber gibt es auch journalistische Kommentare in dem Magazin?
Genau, also neben diesem sehr langen Interview mit Tamika Palmer, wo man sie sehr gut kennenlernt und auch die Menschlichkeit herausarbeitet, gibt es auch eine sogenannte Editor's Note. Die Ausgabe trägt den Untertitel The Great Fire und der Journalist Ta-Nehisi Coates argumentiert sehr pointiert, dass Weißsein sich durch Finsternis nähert. Also es ist eine Doppelanspielung auf Dunkelheit, aber auch Boshaftigkeit. The Great Fire bezieht sich auf ein Gedicht aus dem Ende des 19. Jahrhunderts, wo beschrieben wird, dass weiße Bewohner der nördlichen US amerikanischen Stadt Chicago die wachsende Migration von Schwarzen aus den Südstaaten als eine sehr schlimme Katastrophe, die schlimmste Katastrophe seit den Great Fires, also den großen Bränden, wahrgenommen haben. Und dieser Brand geht aber nach Ta-Nehisi Coates Argumentation nicht von den Schwarzen aus, sondern eben von den Weißen und ihrer rassistischen Diskriminierung, dass es so weit führt, dass Menschen so sehr die Menschlichkeit abgesprochen wird, dass ganz willkürlich offizielle Staatsorgane wie eben diese Polizisten Polizisten schwarze Personen einfach so niedermetzeln. Und da gibt es auch eine sehr pointierte Stelle, da sagt er, the logic here is obvious, to plunder a people of everything, you must plunder their humanity first. Only after the English told themselves that they were warring against cannibals and drinkers of blood, could they devastate the Irish. Also er sagt kurz, man muss erstmal Leuten die Menschlichkeit nehmen, man muss erstmal hier was die Iren, man musste sie als Kannibalen oder als Bluttrinker framen, bis es dann möglich war und gesellschaftskonform war, diesen Menschen ihre Daseinsberechtigung abzusprechen. Also es ist ein sehr firmer und direkter Ton in dieser Zeitschrift. Erinnert auch gerade an die aktuelle Aktion von Bento, die so auch den Hanau-Fall aufarbeiten, was ja auch eigentlich ein buntes Lifestyle-Magazin eigentlich ist.
Und gleichzeitig gibt es aber auch Kritik an dieser Ausgabe. Es gibt Stimmen, die das kritisch sehen, dass so ein riesiges Unternehmen, wenn man so will, wie Vanity Fair, diese Diskussion um Rassismus jetzt kapitalistisch nutzt, sozusagen, dass sie sich damit schmücken, ne?
Genau, also es gibt viele die Leute, die sagen, also es ist auch so ein ästhetisches Bild, das sei inakzeptabel. Die Autorin und Kuratorin Legacy Russell hat dazu getwittert und sie meint, dass das Ästhetisieren von Breonna Taylor unakzeptabel sei und dass es überhaupt nicht radikal ist, sich so zu schmücken mit so einem Bild, weil man dadurch die Gewalt und die Boshaftigkeit irgendwie romantisiert. Ich finde aber, und das hat auch Ta-Nehisi Coates erklärt, es war ihm halt auch wichtig, auch Bilder von Schönheit und von Stärke zu zeigen, weil wir sonst es so gewohnt sind, schwarze Körper in so einem wehleidigen Kontext zu konsumieren. Und deswegen fand ich das eigentlich legitim. Persönlich kann ich eher Kritik nachvollziehen auf gegenüber der Aufarbeitung auf Social Media. Es gibt nämlich sehr viele Memes, die irgendwie lustige oder sexy Selfies teilen und dann am Ende diese Punchline bringen, die Polizisten, die Breonna Taylor getötet haben, müssen verhaftet werden. Und das ist so, okay, man sorgt dafür Aufmerksamkeit, aber ob das wirklich ein pietätsvoller Umgang ist mit einer toten Person und ihr man so gedenken sollte, das finde ich sei dahingestellt.
Wir sprechen heute im Kompressor-Podcast auch über die Verbindung von Kunst und Seenotrettung. Auf dem Mittelmeer ist nämlich tatsächlich gerade ein Banksy-Schiff unterwegs, das Menschen in Seenot rettet. Banksy hat das Schiff gesponsert, der hat es auch angemalt, hat es gestaltet. Und was das für eine Rolle spielt, welchen Unterschied die Kunst in diesem Fall machen kann, ob es überhaupt einen Unterschied machen kann, darüber habe ich gesprochen mit dem Künstler und Aktivisten Michael Ruf. Zu hören hier im Kompressor-Podcast.